Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Koalitionsparteien suchen im Streit über Verfassungsschutzpräsident Maaßen eine neue Lösung. SPD-Chefin Nahles hatte gestern bei Kanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer auf weitere Gespräche gedrungen. Sie erhielt dafür heute viel Zustimmung aus ihrer Partei. Der bisherige Beschluss, Maaßen mit höheren Bezügen ins Innenministerium zu versetzen, war massiv kritisiert worden.
Vize-SPD-Chef Scholz am Mittag auf einer Parteiversammlung in Brandenburg. Eigentlich soll es hier um Europa gehen, doch die Wende im Fall Maaßen wirkt nach. Scholz stellt sich hinter Parteichefin Nahles.
Ich finde, es ist eine starke Leistung, dass die Vorsitzende der SPD gesagt hat, wenn das so offensichtlich überall in der Bevölkerung, über alle Parteigrenzen hinweg nicht verstanden wird, dann müssen die Vorsitzenden Parteien, der Regierungsparteien darüber neu verhandeln. Und das haben wir jetzt beschlossen.
Wie eine neue Lösung im Streit um den Verfassungsschutzchef Maaßen aussehen könnte, noch kann sich das niemand richtig vorstellen. Intern wird offenbar gerade viel telefoniert. Nach außen macht die CDU den Koalitionspartner SPD für die verfahrene Lage verantwortlich.
Das muss die SPD jetzt endlich mal beantworten, ob sie in Verantwortung tragen will oder ob sie rausgeht. Und vielleicht ist es ja, manchmal hat ja alles sein Gutes, auch jetzt eine Gelegenheit, die Dinge zu bereinigen.
Die Sozialdemokraten sehen das anders. Man wolle regieren. Das Problem sei einmal mehr der Streit in der Union.
Wenn Herr Seehofer glaubt, seine politischen Eskapaden immer nur auf die bayerische Landtagswahl ausrichten zu müssen, dann schadet es diesem Land. Und Frau Merkel hat ihm das, glaube ich, jetzt mal klar zu machen, dass der sich zusammenreißen muss.
Ob es, wie von der Bundeskanzlerin angekündigt, noch an diesem Wochenende eine neue Lösung geben wird, ist unklar. Sowohl SPD als auch CSU-Kreise berichten, man wolle sich erst zusammensetzen, wenn ein neuer Vorschlag auf dem Tisch liege. Doch der ist Stand heute nicht in Sicht.
Verteidigungsministerin von der Leyen hat heute die Moorbrandregion im Emsland besucht und sich vor Ort ein Bild von der Lage gemacht. Sie entschuldigte sich noch einmal persönlich bei den Anwohnern für die Fehler der Bundeswehr. Der Brand schwelt seit fast 3 Wochen und war durch Raketentests ausgelöst worden. Mit Tornado-Jets will die Bundeswehr jetzt Fotos und Wärmebildaufnahmen machen, um Glutnester im Boden zu sichten.
Die Verteidigungsministerin auf schwieriger Mission. Immer wieder wiederholt sie ihre Botschaft des Tages. Die Bundeswehr habe falsch gehandelt, als sie das Feuer im Moor verursachte. Inzwischen hat sich der Brand unterirdisch auf 1200 Hektar ausgebreitet. Von der Leyen bittet die Menschen im Emsland um Verzeihung.
Am 3. September haben wir Fehler gemacht. Im Namen der Bundeswehr möchte ich mich insbesondere bei der Bevölkerung dieser Region und allen Verantwortlichen in Politik und Verwaltung dafür entschuldigen, dass diese Fehler geschehen sind. Wir werden das detailliert aufarbeiten und werden dann auch darüber die Bevölkerung informieren.
Schon jetzt räumt sie ein, die Bundeswehr habe schlechtes Krisenmanagement betrieben und den Menschen vor den Kopf gestoßen. Ausgelöst wurde der Brand durch Munitionsübungen vor inzwischen fast 3 Wochen. Eine Rakete entzündete das vom Sommer ausgetrocknete Moor.
Es ist in der Tat so, dass die ganze Situation nach meiner Einschätzung nicht hätte entstehen müssen, wenn man früher und konsequenter herausgegangen wäre und Hilfe geholt hätte seitens der Bundeswehr. Aber es gibt auch einen Konsens darüber, dass sich jetzt im Moment alle Kräfte darauf konzentrieren sollten, den Brand zu löschen. Das steht eindeutig im Vordergrund.
Mit einem Tornado prüft die Bundeswehr nun per Wärmebildkameras, wie tief die Glutnester in den Boden reichen. So will sie die richtige Löschtaktik finden.
Beim Angriff auf eine Militärparade im Westen des Iran sind mindestens 25 Menschen getötet worden. Mehr als 50 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer, wie Staatsmedien berichten. Während der Parade hatten mutmaßlich 4 Männer das Feuer eröffnet. Es ist der schwerste Anschlag dieser Art im Iran seit langem.
Im ganzen Land wurden heute Militärparaden im Gedenken an den Krieg zwischen dem Iran und dem Irak in den 80er Jahren abgehalten. Das iranische Staatsfernsehen strahlte auch die Parade in Ahvaz live aus. Doch plötzlich sind Schüsse zu hören, dann bricht die Übertragung ab. Von einem Park aus schossen die Täter in die Menge. Viele der Opfer des Anschlags waren zivile Zuschauer sowie Mitglieder der Revolutionsgarde, einer einflussreichen militärischen Elitegruppe. Das iranische Staatsfernsehen spricht von einem Terroranschlag. Zu dem Anschlag bekannten sich inzwischen zwei Gruppen, die IS-Terrormiliz und auch eine Separatistenbewegung der Sunniten, einer religiösen Minderheit im Iran. Im Anschlagsort Ahvaz lebt ein großer Teil der arabisch-sunnitischen Minderheit des Landes. Irans Außenminister Zarif macht auf Twitter Terroristen mit Verbindungen zu den USA für die Tat verantwortlich. Auch in Teheran fand eine Militärparade statt. Präsident Rouhani nutzte die Parade, um im Konflikt um das Atomabkommen US-Präsident Trump zu warnen. Unsere Raketen sind heute noch wichtiger als früher und wir werden auf keinen Fall unser Raketenprogramm aufgeben, inklusive der Raketen, die besonders Amerika verärgern.
Es heißt, dass sich Präsident Rouhani nach dieser Militärparade auf dem Weg nach New York zur UN-Vollversammlung machen wird. Dort wird ein Thema der Iran sein. Es wird vermutlich erneut zum Schlagabtausch zwischen Präsident Trump und Präsident Rouhani kommen. Doch politische Beobachter sagen, dass eventuell auch schon wieder Verhandlungen hinter diesen ganzen Drohkulissen im Moment stattfinden können.
In der polnischen Hauptstadt Warschau haben heute tausende Menschen für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Beschäftigte des öffentlichen Dienstes kritisieren, dass ihre Gehälter angesichts des andauernden Wirtschaftswachstums nicht angemessen stiegen. Sie fordern eine deutliche Lohnerhöhung. Zum Protest aufgerufen hatte der polnische Gewerkschaftsdachverband. Er fordert zudem eine Erhöhung des Mindestlohns.
Sie marschieren für höhere Gehälter. Die Staatsbediensteten aus verschiedenen Berufsgruppen machen ihrem Ärger über zu wenig Einkommen lautstark Luft. Die Lokführer, Lehrer und Sachbearbeiter kritisieren, seit 2010 sind die Gehälter im öffentlichen Dienst kaum gestiegen. Und das, obwohl es der polnischen Wirtschaft gut geht. Ich bin Lehrerin. Es ist doch unter meiner Würde, dass ich umgerechnet nur 600 Euro verdiene, wo ich doch so viel in meine Ausbildung investiert habe. Ich habe so lange gearbeitet, davon 25 Jahre im Bergbau unter Tage und muss mir trotzdem Sorgen machen, ob meine Rente reicht. Angesichts der gestiegenen Preise im Land ist neben der Anpassung der Renten die Erhöhung des Mindestlohns zentrale Forderung des Dachverbands der Gewerkschaften. Derzeit liegt der Mindestlohn pro Stunde bei etwa 3 Euro. Wir haben 1,5 Millionen Arbeiter, die arm sind. Jetzt reicht es uns. Wir haben genug von diesen schönen Geschichten, wie toll alles ist. Denn zu Hause ist es schlecht. Der Demonstrationszug der Gewerkschafter endet am Nachmittag vor dem Sitz des Ministerpräsidenten. In der jüngsten Vergangenheit führte die Regierung nur Gespräche mit Vertretern der regierungsnahen Solidarność-Gewerkschaft. Jetzt wollen auch sie gehört werden.
Dieser Protest der Arbeiter und Angestellten für mehr Lohn soll nur der Auftakt sein. Die Menschen hier fordern mehr Geld und damit eine stärkere Beteiligung am guten Wirtschaftswachstum Polens. Darüber wollen sie mit der Regierung verhandeln, doch bisher fehlen die Gesprächsangebote.
Nach jahrzehntelangem Streit haben der Vatikan und China ein Abkommen über die Ernennung katholischer Bischöfe in dem kommunistischen Land geschlossen. Demnach will der Papst 7 Bischöfe der katholischen Staatskirche anerkennen. Papst Franziskus hatte wiederholt erklärt, die Spaltung der Kirche in China überwinden zu wollen. Mehr als die Hälfte der etwa 10 Millionen Katholiken in dem Land entzieht sich der staatlich kontrollierten Kirche und hängt der papsttreuen Untergrundkirche an.
Papst Franziskus hat bei einem Besuch in Litauen alle populistischen Forderungen nach einer Ausgrenzung Fremder scharf verurteilt. In einer Rede vor dem Präsidentenpalast in Vilnius kritisiert er all jene, die den Eindruck erweckten, Sicherheit und der Fortbestand einer Kultur seien nur gewährleistet, wenn andere Kulturen verdrängt oder ausgelöscht würden. Der Besuch in Litauen bildet den Auftakt einer viertägigen Reise des Papstes durch das Baltikum.
Nach 2 Aufmärschen rechtsextremer Gruppen gestern Abend in Dortmund hat die Polizei mehrere Strafverfahren eingeleitet. Neben dem verbotenen Abbrennen von Pyrotechnik skandierten Demonstranten auch antisemitische Parolen. Die Polizei erklärte, es werde überprüft, ob die Vorfälle strafrechtliche Relevanz hätten. Kritiker bemängelten, dass die Polizei während des Aufmarsches nicht ausreichend eingeschritten sei. Im bayerischen Bamberg ist heute der Dachstuhl eines Zentrums für Asylbewerber in Brand geraten. Das Feuer brach gegen Mittag in einem der Gebäude aus. Nach Angaben der Polizei mussten etwa 150 Menschen die Unterkunft verlassen. Von den Bewohnern kam niemand zu Schaden. Allerdings erlitten 3 Feuerwehrmänner bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen. Die Brandursache ist bisher unklar.
Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ist in München das Oktoberfest eröffnet worden. Hunderte Polizisten und 43 Videokameras sind im Einsatz. Bis zum 7. Oktober werden auf der Wiesn etwa 6 Millionen Besucher erwartet. Traditionell zapfte Oberbürgermeister Reiter die erste Maß. Der Preis für eine Maß Bier ist erstmals auf bis zu 11,50 Euro gestiegen.
In der Fußball-Bundesliga hat Hertha BSC am vierten Spieltag zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernommen. Die Hauptstädter besiegten Borussia Mönchengladbach mit 4:2 und bleiben damit in der laufenden Saison weiter ungeschlagen.
Der gelungene Saisonstart sorgte nach Spielschluss für ausgelassene Stimmung vor und in der Hertha-Fankurve. Dabei waren die Gäste aus Mönchengladbach nach einer halben Stunde durch einen von Thorgan Hazard verwandelten Foul-Elfmeter in Führung gegangen. Es war im vierten Saisonspiel bereits der vierte Strafstoß gegen die Berliner. Allerdings antwortete der überlegene Gastgeber direkt. Vedat Ibisevic erzielte nach einer Plattenhardflanke das 1:1. Kurz darauf gelang der fast schon entfesselt aufspielenden Hertha durch Valentino Lazzaro sogar das 2:1. Bundestrainer Joachim Löw sah als einer von knapp 52.000 Zuschauern nach der Pause die klasse Vorarbeit von Kalou, die Kapitän Ibisevic in der 63. Minute zum Doppelpack und zur 3:1-Führung nutzte. Alassane Player köpfte kurz darauf den Anschlusstreffer zum Gladbacher 2:3. Doch eine gute Viertelstunde vor Schluss traf der Slowake Andrej Duda zum 4:2-Endstand. Es war bereits sein viertes Saisontor. Mit 10 Punkten nach 4 Spielen feierte Hertha den bisher besten Saisonauftakt seiner Bundesliga-Geschichte.
Augsburgs Trainer Manuel Baum ist fassungslos. 2:3 das Duell mit Werder Bremen verloren und das nach einer dramatischen Partie. Werder in Grün geht nach einer guten halben Stunde in Führung. Kapitän Kruse trifft erstmals seit Mitte März wieder. Augsburg beeindruckt. Kurzzeitig stimmt die Zuordnung nicht. Eggestein darf ungehindert abziehen. 2:0, 124 Sekunden nach dem Führungstor. Augsburg findet in der Folge zurück in die Partie. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte markiert gut den Anschlusstreffer. Der verdiente Lohn für die Bemühungen technisch klasse. Nach dem Seitenwechsel verschlafen Kohfeldt Bremer den Auftakt. Hahn flankt. Max ist völlig frei. 2:2, höchst unterhaltsam das Ganze. Der negative Höhepunkt aus Augsburger Sicht, der Fehler von Giefer. Klaassen staubt ab zum 3:2-Endstand. Schon in Mainz hatte der Keeper zuletzt gepatzt. Werder damit auch im vierten Saisonspiel ungeschlagen. Augsburg dagegen hat offenbar ein Torwartproblem.
Und hier die weiteren Ergebnisse. Hoffenheim-Dortmund 1:1, Wolfsburg-Freiburg 1:3, Nürnberg-Hannover 2:0. Im Spiel Schalke gegen München steht es kurz vor Ende 0:2. Bereits gestern trennten sich Stuttgart und Düsseldorf torlos. Morgen trifft dann noch Leverkusen auf Mainz und Frankfurt empfängt Leipzig. Die Tabelle. Berlin aktuell an der Spitze. Dahinter München, Dortmund und Bremen. Mainz fünfter vor Wolfsburg und Mönchengladbach. Nürnberg ist achter. Die zweite Hälfte wird gemeinsam angeführt von Hoffenheim und Augsburg. Dann Freiburg, Leipzig, Frankfurt, Hannover und Stuttgart. Noch ohne Punkt Schalke und Leverkusen. Die Lottozahlen. 17, 33, 37, 41, 42, 47, Superzahl 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 23. September.
Ein Tief zieht morgen mit ergiebigem Regen über die Mitte Deutschlands. Südlich davon wird es stürmisch. In der Nacht ist es im Norden weitgehend trocken, sonst breitet sich von Westen her Regen aus. Morgen ist es oft bedeckt, in der Mitte regnet es länger anhaltend und ergiebig, ab dem späteren Nachmittag in der Südhälfte kräftige Schauer und Gewitter mit Sturmböen, teilweise Unwetter durch orkanartige Böen. Heute Nacht kühlt es ab auf Werte zwischen 14 und 7 Grad. Morgen werden in der Nordhälfte 10 bis 15, nach Süden hin 18 bis 27 Grad erreicht. Am Montag wechselhaft mit Sonne, Wolken und Schauern, im Norden auch Gewitter, im Südwesten freundlicher. Dienstag und Mittwoch im Süden und in der Mitte wieder mehr Sonne, nach Norden hin Wolken, aber kaum Regen.
Um 23.15 Uhr hat Karen Mioska diese Tagesthemen für Sie. Moorbrand in Meppen, wie Tornados der Bundeswehr bei der Bekämpfung helfen und enttäuschte Sicherheitskräfte, warum sich Polizisten zur AfD hingezogen fühlen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.